Wolfgang Leeb, Sie waren als Staatssekretär tätig im NRW-Wissenschaftsministerium, hatten naturgemäß mit Bildungsfragen zu tun. Die beschäftigen Sie auch heute noch als Publizist und Vortragsreisender und Mitherausgeber der Online-Zeitschrift Nachdenkseiten. Bildung, Bildungspolitik erlebt ja seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren, einen Verwandlungsprozess, kann man sagen, von der Bildung als öffentlichem Gut hin zu einer privaten Investition, hin zur Ware, könnte man ganz knapp sagen. Am Anfang, oder vielleicht auch gar nicht unbedingt am Anfang, stand die sogenannte Bologna-Erklärung für einen europäischen Hochschulraum. Aus dem Jahr 1999 wurde damals von 31 europäischen Bildungsministern unterzeichnet und Sie waren in gewisser Weise mit beteiligt und haben das Ganze aus nächster Nähe mitverfolgt und ich glaube am Anfang diesen Prozess auch unterstützt und mitgefördert und sind dann erst später zu einer anderen Meinung gelangt.
Ja, Sie haben recht und das ist für mich von meiner beruflichen Tätigkeit eine der größten Enttäuschungen, die ich miterleben musste. Ich habe zu Beginn diesen Bologna-Prozess, genannt nach der ältesten europäischen Universität, unterstützt, weil ich so ein Stück weit an die Habermasche These glaubte, Europa muss sich zusammenschließen, um seine eigene Identität gegen die angelsächsische Gesellschaftsvorstellung einer stärkeren Marktgesellschaft zu wappnen und zu schützen und seine Identität zu bewahren. Im Ergebnis muss ich leider feststellen, dass der Bologna-Prozess eher zu einem Begräbnis der Europäischen Universität, wie sie sich von Mittelalter her entwickelt hat und bei Humboldt seine Blüte erlebt hat, dass es da eher zu einer Umkehr des europäischen Universitätsgedankens gekommen ist. Wir sind zu einem Lernen im Gleichschritt gekommen. Es ist eine Reform, die nicht die Bildungsziele in Vordergrund stellt, sondern eher zur Kosteneinsparung dient. Man hat einen Bachelor entwickelt, den man vielfach allenfalls als einen zertifizierten Studienabbruch bezeichnen kann. Man hat modularisiert und hat so ein Bild geschaffen, als könnte man Studieren so begreifen wie ein Stopp in einer Tankstelle, sich auftanken mit Wissen und es dann wieder punktgenau einzusetzen. Es führt zu einer Patchwork-Bildung, aber nicht mehr zu einem Allgemeinverständnis, schon gar nicht zu einem kritischen Verständnis des Wissens, das man sich aneignet. Wir erleben Pauk-Studien, wir erleben Kurzzeitstudiengänge, von denen dann nur noch ein Drittel den Master machen können soll. Das heißt, man bekämpft die Massenuniversität dadurch, dass man das Studium in eine Kurzzeitausbildung presst. Es hat zu einer Belastung für Lehrende und Lernende geführt. Man wollte ja mit dem Bologna-Prozess die Mobilität innerhalb Europas fördern. Herausgekommen ist, dass man heute kaum noch zwischen Bielefeld und Münster wechseln kann, weil die Studiengänge so unterschiedlich geworden sind, geschweige denn, dass man nach Grenoble oder nach Paris gehen könnte, um sein Studium dort kontinuierlich fortzusetzen.
Könnte man sagen, das waren noch Zeiten, als René Descartes aus dem Schwäbischen nach Dänemark ging.
Ja, also man darf diese alten Zeiten nicht vergolden, aber in früheren Zeiten sind die Studierenden zu Professoren gegangen, nach Marburg oder nach Paris, weil sie ja so von den Inhalten und den Themen, die diese Professoren vertreten haben, fasziniert waren. Heute kriegt man Skripten, wie früher bei den juristischen Repetitorien, nach denen man den Stoff paukt, der dann in unsinnig vielen Klausuren, bis zu 20 Klausuren im Semester wird dann der Stoff abgefragt, aber es findet keine Vertiefung statt, sondern es geht von einem ins eine Ohr rein und ins andere Ohr wieder raus. Also das hat mit studieren, wie man das in der klassischen Weise verstanden hat, nämlich einer kritischen Aneignung wissenschaftlichen Arbeitens. Und darum geht es ja im Wesentlichen. Das wissenschaftliche Arbeiten zu lernen, das ist Studieren. Nicht Wissen zu paugen.
Und das selbstständige Denken.
Das heißt, kritische Aneignung und damit die kritische Auseinandersetzung, die distanzierende Auseinandersetzung mit dem Stoff und sich den Stoff kritisch anzueignen, um damit auch später bei neuen Problemkonstellationen mit dem angeeigneten Wissen produktiv und konstruktiv umgehen zu können. Denn Wissen muss Lösungen für Neues bieten, nicht nur Wissen auf bekannte Dinge zu übertragen. Und von daher glaube ich, dass es also auch für den Wissenschaftsstandort oder für den Produktionsstandort Deutschland verhängnisvoll ist, wenn künftig nur noch Studierende die Universität verlassen, die angelerntes Wissen haben.
Das Humboldtsche Bildungsideal ist gewissermaßen out, wird sozusagen auf den Abfallhaufen geworfen, wiewohl die ganzen Elite-Universitäten an der Ostküste Amerikas sich genau dieses zum Vorbild genommen haben, nebenbei bemerkt. Und was stattdessen gefördert wird, das ist heutzutage die unternehmerische Hochschule. Was missfällt Ihnen daran, Wolfgang Lieb?
Ja, Sie haben völlig recht, wenn man das, ich habe ja auch in meiner damaligen Zeit viele amerikanische Universitäten besucht und ich habe dort überall nur vernommen, dass im Prinzip, was das forschende Lernen, was das Studieren anbetrifft, man sehr stark als Maßstab das klassisch europäische oder deutsche Bildungs- und Studienmodell sich als Vorbild genommen hat. Und wir machen nun genau das Gegenteil. Wir machen die Fehler und wiederholen die Fehler, von denen sich die amerikanischen Elite-Universitäten abzusetzen versuchen. Ja, Stichwort unternehmerische Universität. Sie hatten es einleitend schon gesagt, was wir erleben, ist ein grundlegender System- oder Paradigmenwechsel an den Hochschulen. Sie haben es auch mit den beiden Begriffen beschrieben, gemeinnütziges Gut als Studium oder ein privates Investment. Wenn man mal berücksichtigt die Studienreformen der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre Revue passieren lässt, da gab es 1964, nachdem die Russen zum ersten Mal einen Satelliten in den Weltraum geschossen haben, einen sogenannten Sputnik-Schock. Und es gab ein Buch eines Konservativen, nämlich Georg Picht, 1964, der das auf den Begriff gebracht hat, die Bildungskatastrophe. Man hat erkannt, dass die westliche Welt technologisch den Anschluss verlieren könnte an die Russen. Und damals ging eine Bildungsbewegung los, eine Bildungsreformbewegung los. Damals wurden alle Studiengelder, alle Studienkolleggelder abgeschafft. Es wurde das BAföG reformiert, weil man erkannt hatte, dass Deutschland mehr junge Menschen mit einer akademischen Ausbildung braucht. Und es war Gemeingut von den Gerichten über die Hochschulen bis hin zur Politik, ja bis zur FDP, dass Bildung ein Bürgerrecht sei und dass auch universitäre Bildung ein gemeinnütziges Gut sein sollte, das nicht nur dem Individuum zugute käme, sondern der gesamten Gesellschaft. Aber man kann das auch festmachen, seit dem Bruch der sozialliberalen Koalition, 82 mit dem berühmten Lambsdorff-Papier, hat sich ein Wandel in dem gesellschaftspolitischen Leitbild in Deutschland vollzogen. Es galt das Prinzip mehr Markt, weniger Staat. Es galt das Prinzip der Privatisierung. Es galt das Prinzip der Deregulierung. Privat ist immer besser als staatlich. Und man ist inzwischen jetzt dazu gekommen, die Universitäten zu organisieren wie ein Unternehmen mit einem Management, mit Top-Down-Entscheidungen, mit einem Aufsichtsrat, der im Wesentlichen die Linie der Hochschule prägt, einem Aufsichtsrat, der von außen kommt.
Heißt Hochschulrat und da sitzen jetzt, wenn man mal reinguckt, auch vornehmlich Vertreter aus der Wirtschaft drin.
Also ich habe ja das Glück, dass ich nicht wie der Blinde von der Farbe rede. Ich bin selbst Mitglied in einem Hochschulrat und habe mich also mit dem Thema sehr intensiv befasst.
In welchem sitzen Sie?
Ich sitze in Koblenz, in Rheinland-Pfalz. Und ich habe festgestellt, wie das jetzt auch eine wissenschaftliche Studie festgestellt hat.
Dass die wer erstellt hat? Welche Quelle?
Die ist von der Universität Essen-Duisburg gemacht worden und ich glaube, sie hat keinen Finanzier gehabt.
Nicht mit Drittmitteln von Bertelsmann finanziert oder so?
Nein,
oder
nicht mit Drittmitteln von Bertelsmann finanziert.
Okay.
Es war ja aber auch keine so schwierige Studie. Man hat nur aufgelistet, wie viele Aufsichtsratsmitglieder oder Hochschulratsmitglieder von Unternehmensvertretern gestellt werden. Und da wurde eben festgestellt, dass mehrheitlich die Vorsitzenden der Hochschulräte von Unternehmensvertretern gestellt wird. Ich nehme jetzt nur mal die frühere Zusammensetzung der Elite-Universität Ludwig-Maximilians-Universität in München. Da ist Aufsichtsratsvorsitzender der Großverleger Burda. Es ist vertreten die Bayerische Hypothekenbank. Es ist Roland Berger vertreten. Es ist E.ON vertreten. Es sind mehrheitlich Menschen und Manager aus der Wirtschaft, die jetzt die Leitlinien einer Universität wesentlich bestimmen, die den Präsidenten vorschlagen, die grundlegende Entscheidung über die Entwicklung der Hochschule prägen und bestimmen. Das von außen, man stelle sich das mal umgekehrt vor, in einer AG würde also der Aufsichtsrat fremd zusammengesetzt von Wissenschaftlern. Und was würde da sozusagen die Kapitalseite sagen? Das Problem dieses Aufsichtsrats besteht darin, es werden hier Leute hineingenommen, die jedenfalls keine unmittelbare Bindung an die Hochschule haben und sie können 5 Jahre ohne jegliche Kontrolle entscheiden, was sie persönlich für richtig halten. Und das nenne ich Fremdbestimmung einer Hochschule. Man baut sie quasi einem Unternehmen nach, ohne dass man erkennt, dass die Hochschule eben nicht nur einen Unternehmenszweck hat, sondern einen allgemein nützlichen Zweck der Bildung hat.
Welcherlei Entscheidungen können da getroffen werden?
Es sind die wichtigsten Entscheidungen. Ich habe schon genannt, der Hochschulrat schlägt den Präsidenten vor, er nimmt den Rechenschaftsbericht der Hochschule entgegen, er prägt die wesentlichen Strukturentscheidungen, also auch die Langfristentscheidungen der Hochschule. Ich will das mal an einem Beispiel sagen. Ich sitze in einem Hochschulrat, da sollten 2 Standorte zusammengelegt werden. Ich war weder bei dem einen noch bei dem anderen Standort und habe ihn beobachten können, habe ihn in seiner Arbeit beurteilen können. Ich war also darauf angewiesen, auf Papiere, die mir zugeliefert worden sind und auf die Vorträge der jeweils einzelnen Standortvertreter. Es kann nicht sein, dass jemand, der von außen diese Dinge betrachtet, diese kardinale Entscheidung über die Zusammenlegung trifft, ohne ein Gespür, eine Erfahrung entwickelt zu haben, wie die Arbeit dieser jeweiligen Institutionen ist.
Ja, aber wenn die Hochschule sozusagen zur unternehmerischen Hochschule werden soll, dann scheint das irgendwie logisch zu sein.
Ja, das Bild der unternehmerischen Hochschule folgt ja dem Credo des Liberalismus, dass der Markt, der Wettbewerb alles besser kann, als es der Staat kann. Also die Idee ist, dass die Hochschulen sich künftig nicht mehr über Parlamente oder politische Entscheidungen steuern lassen sollen, sondern dass sie über den Wettbewerb gesteuert werden sollen. Das heißt, in der Konkurrenz um den Ausbildungsmarkt, in der Konkurrenz um die Einwerbung von Drittmitteln. Man kann das beispielsweise festmachen auch an der Exzellenzinitiative. Wenn man das mal sich vor Augen führt, wonach die Exzellenz, man spricht ja an der Hochschule heute nur noch über eure Exzellenz, wenn man sich untereinander unterhält. Exzellenz ist ja das meist benutzte Wort inzwischen an den Hochschulen geworden. Dann waren die Auswahlkriterien war die Einwerbung der Drittmittel, die regionale Einbindung und das Zukunftskonzept. Das heißt das Marketing letztlich. Man hat also die Zukunftsentwürfe bewertet. Dass natürlich Hochschulen, die wie München ein technologisches Umfeld haben, mit denen sie kooperieren können, von denen sie auch Drittmittel erwerben können, das erheblich besser und größer ist als eine Hochschule in Ilmenau oder gar Greifswald, das ist völlig klar. Die Exzellenzinitiative verwirklicht nicht mehr und nicht weniger als das Matthäus-Prinzip. Das heißt, wer hat, dem wird gegeben.
Dass die Bildung als öffentliches Gut an Bedeutung verliert, liegt, so hört man es gemeinhin, immer daran, dass zu wenig Geld da sei und deswegen Privatisierung unabdingbar.
Ja, das mit dem Geld. Also wir haben es ja nun seit 20 Jahren mit dem, einerseits mit dem Lamento, aber andererseits auch mit dem berechtigten Vorwurf zu tun, die Hochschulen seien unterfinanziert. Ich will es mal an einer konkreten Zahl deutlich machen. Wir haben jetzt einen sogenannten Hochschulpakt. Mit diesen Mitteln soll ein Studentenberg von ungefähr 40% Zunahme an der Studierenden, also das heißt von 1,9 auf 2,7 Millionen sollen die Studierendenzahl steigen. Für diesen Hochschulpakt gibt der Bund in 4 Jahren wohlgemerkt 565 Millionen Euro aus. Jetzt halte man mal dagegen, dass allein durch die Steuerreform, die zum 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, die Unternehmen mindestens 6 Milliarden Nettoentlastung erfahren. Man halte mal diese beiden Zahlen gegenüber, dann kann man ziemlich genau erkennen, wo in Deutschland investiert wird, nämlich zwar in das Sachkapital, aber nicht in das Humankapital.
Also investiert ist vielleicht das falsche Wort, subventioniert müsste man sagen. Also so wie Sie es ausführen, heißt das Kapital besser subventioniert wird als die Bildung, die ja immer so in den Vordergrund gerückt wird.
In jeder Sonntagsrede hören wir, Bildung hat Vorrang. De facto geschieht leider wenig oder nichts. Die Vergleichszahlen zwischen Hochschulpakt und Unternehmenssteuerreform habe ich Ihnen schon genannt. Aber ich kann auch beispielsweise die Exzellenzinitiative nehmen. Die Exzellenzinitiative, die jetzt über 4 Jahre angelegt wird, ist mit 400 Millionen ausgestattet. Das ist ein Volumen, das gibt eine Elite-Universität in den USA im Jahr aus. Wer also meint, mit diesen kleinen Anreizen Elitebildung betreiben zu können, der ist auf dem Holzweg. Abgesehen davon, es ist absurd zu meinen, es gäbe eine Elite-Universität. Es gibt exzellente Wissenschaftler an jeder Universität, aber es gibt keine Universität, wo alle Elite oder exzellent sind. Das heißt, meines Erachtens wird mit dieser Exzellenzinitiative nicht mehr oder weniger betrieben als eine Verschleierung der permanenten Unterfinanzierung. Man hält den Universitäten wie den Hunden die Wurst vor die Nase, damit sie möglichst springen. Aber es täuscht darüber hinweg, dass alle anderen Universitäten darunter leiden und darben werden und dass wir früher oder später dazukommen, dass den größten Wert, den die deutsche Hochschullandschaft hatte, nämlich einigermaßen gleiche Qualität in der Ausbildung, dass wir den verlieren. Wir werden zu einer Hierarchisierung der Hochschullandschaft kommen, in Elite-Universitäten und in Massenuniversitäten. Und wir werden nicht mehr eine gleiche und gleichwertige Qualifizierung von Studierenden bekommen.
Wenn man hört, was Sie gerade ausgeführt haben, könnte man zu dem Schluss kommen, es wäre ja eigentlich schon genug Geld da im reichen Deutschland. Man müsste es sich doch eigentlich nur dort holen, wo es zu holen wäre.
Also wir haben in Deutschland, wie gesagt, seit nun gut 20 Jahren eine wirtschaftspolitische Lehre, die besagt, man muss die Investitionsbedingungen verbessern und erleichtern. Wenn genug investiert wird, dann geht es der Volkswirtschaft gut. Dies hat eben, wie Rudolf Hickel das nannte, zu einem Unternehmenssteuersenkungswahn geführt. Man hat in mehreren Reformen die Unternehmen, ja, man schätzt bis zu 100 Milliarden entlastet. Man hat aber versäumt, Investitionen in den viel wichtigeren Bereich für die Zukunft eines rohstoffarmen Landes zu tätigen, nämlich Investitionen in die Köpfe. Und es ist ja kein Wunder, dass Deutschland mit die geringsten Studierendenquoten in allen OECD-Ländern hat. Es ist ja kein Wunder, dass wir pro Altersjahrgang die geringsten Studierendenquote haben. Man hat in Deutschland versäumt, in die Bildung zu investieren und das über Jahrzehnte, und man hat die Investitionen nur auf den Faktor Kapital als Investition gelenkt. Und ich glaube, dass dieses kein Zukunftsbild für die Bundesrepublik Deutschland sein kann, das trägt. Wenn ich mal die Kosten nehme, es wird ja immer so getan, ein Studium sei kostenlos. Man kann aber schlicht und rund sagen, dass ein Studium heute von Privaten und der Gemeinschaft ungefähr hälftig finanziert wird. Der Staat gibt pro Jahr ungefähr 14 Milliarden für die Hochschulen und für die Bildung an den Hochschulen aus. Ungefähr den gleichen Betrag geben die Menschen aus, die an den Hochschulen studieren. Man kann es auch auf das Jahr umrechnen. Der Staat gibt pro Student pro Jahr 7.000 Euro aus. Die private Seite gibt 9.400 Euro aus. Und dabei habe ich den Verlust an Lohn, den man ja während des Studiums erzielen könnte, noch nicht mal eingerechnet. Es ist also nicht so, dass heute ein Studium kostenlos wäre. Dennoch hat man jetzt die Kosten noch stärker auf die private Seite verlagert, indem man Studiengebühren eingeführt hat. Und da gilt eben das alte Gesetz, ein höherer Preis schafft eine geringere Nachfrage. Und insofern halte ich Studiengebühren für Deutschland für einen grundfalschen Weg, wenn man möchte, dass mehr Talente an die Hochschulen kommen.